Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es geht ja in dieser Reihe darum, was Menschen denken. Und ein Wunsch besteht darin, dass es den guten Menschen gibt. Thorsten hat gerade dieses Zitat von Goethe schon erwähnt. Es stammt aus dem Gedicht Das Göttliche. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen anderen Wesen, die wir kennen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Mit dieser Aussage steht Goethe in der Tradition der sogenannten humanistischen Weltanschauung. Die kommt aus der griechischen Philosophie. Zum Beispiel Sokrates hat folgenden Ausspruch getätigt: Jeder Mensch trägt die natürliche Anlage in sich, gut und glücklich zu sein. Andere sprechen vom göttlichen Geistfunken, der im Menschen entwickelt werden muss. Letztlich steht dahinter der Wunsch: Wenn alle wüssten, was gut ist, wenn alle die richtige Erkenntnis hätten, dann würde keiner mehr Böses tun. Jean-Jacques Rousseau im 8. Jahrhundert, ein französischer Philosoph, er ist in die Geschichte eingegangen als Vordenker und als Wegbereiter der Aufklärung, der hat wie Sokrates behauptet, der Mensch ist von Natur aus gut. Und in Mitteleuropa ist unsere Kultur, unser Denken weithin von der Aufklärung geprägt. Deshalb gehört dieser Wunsch, dass der Mensch gut ist, auch zu unserem Gedankengut. Da hören wir oft die Aussage, jeder Mensch hat doch einen guten Kern. Ich komme ja aus der DDR. Und da haben wir die kommunistische Ideologie genossen von den Genossen. Die haben uns wirklich das Blaue vom Himmel versprochen. Es wird eine Zeit geben, da werden alle gleich sein. Da wird es keine Armen und Reichen mehr geben. Und das bedeutet, damit hören Streit und Krieg auf. Und dann schauen wir auf die DDR-Geschichte. Dann schauen wir auf die russische Geschichte, dann schauen wir auf China, auf Nordkorea. Dann können wir uns unsere Gedanken machen. Dahinter steht oft der Gedanke, es liegt letztlich an den gesellschaftlichen Umständen und an der Erziehung, ob das Gute im Menschen die Oberhand bekommt oder nicht. Apropos Erziehung. Unser Enkel Samuel ist ein ganz niedlicher Knopf. Er wird bald 2 Jahre alt. Aber manchmal, batsch, so schnell kann man gar nicht gucken. Oder beiß. Man kann ihn kaum noch wegziehen. Und immer wieder macht er das, was er nicht soll. Und ich glaube, dass unsere Tochter und unser Schwiegersohn sich durchaus angestrengt haben und noch anstrengen in der Erziehung. Und dann sprechen wir von den unschuldigen Kindern, die nur niedlich sind. Ich wollte als Kind, als Sohn eines Pastors, immer gut und vorbildlich sein. Das gehörte sich so und das wurde auch von mir erwartet. Das hat manchmal geklappt, aber manchmal auch nicht. wenn ich an Jezorns Attacken denke, wenn ich an Lügen denke, an vieles, wofür ich mich heute noch schäme. Manchmal war ich richtig verzweifelt. Ich wollte doch gut sein und dann ist wieder so viel daneben gegangen. Jetzt soll es uns darum gehen, was die Bibel über den Menschen in Bezug auf Gut und Böse sagt. Ich will zunächst nicht mit 1. Mose 1 beginnen, was durchaus logisch wäre, sondern mit Markus 10. Markus 10, ab Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf Jesus zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Eine tolle Frage. Das wünschten wir uns, dass Leute bei uns im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst kommen und fragen, wie bekomme ich das ewige Leben? Wir könnten sagen, herzlichen Glückwunsch, du stellst die richtigen Fragen. Und Jesus geht darauf nicht ein. Fast wie eine kalte Dusche. Er hält sich auf bei der Anrede. Ist das nicht etwas merkwürdig? Dieser junge Mann wollte doch etwas von Jesus hören, etwas Entscheidendes. Und der weist die Anrede zurück, wehrt sich dagegen. Weshalb? Dieser Mann hat Jesus als einen Lehrer gesehen, wie es auch andere Lehrer gab. Zwar einen guten, es gab scheinbar auch nicht so gute Lehrer. Und damit stellt er Jesus mit anderen Menschen auf eine Stufe. Und deshalb sagt Jesus, wenn du mich nur als Mensch, wenn du mich nur als Lehrer siehst, dann ist die Anrede verkehrt. Gut ist niemand außer einem, außer Gott. Eindeutig und radikal. Glauben wir das auch? Ich könnte ja jetzt die Frage stellen, wer unter uns ist ein guter Mensch? Mach's lieber nicht, könnte peinlich werden. Vor allen Dingen nicht nach der Vorrede hier. Die Aussagen von Goethe, von Sokrates oder von Rousseau stehen im totalen Gegensatz zu dieser Feststellung von Jesus. Die Frage, wie bin ich, gut oder böse oder mittelmäßig, hängt untrennbar mit der Frage zusammen, wer bin ich? Wie bin ich, wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer hat sich kurz vor seinem Tod besonders darüber Gedanken gemacht und viele von uns werden das schon gelesen haben. Und da geht es einmal darum, dass er fragt, wie sehen mich die Menschen, wie sehen mich die Mitgefangenen, die Gefängniswärter? Und die kommen zu einem eindeutigen Urteil. Der gute Bonhoeffer, der erträgt sein Schicksal vorbildlich. Ein guter Mensch. Dann geht Bonhoeffer weiter und stellt sich die Frage, wie sehe ich mich denn selbst? Er kommt zu einer etwas anderen Auffassung. Er sieht sein Versagen, er sieht sein Elend, er sieht seine Hilflosigkeit, er sieht seine Gefangenschaft. Und dann stellt er die Frage, wer bin ich? Bin ich der, wie mich die Leute beurteilen? Bin ich der, wie ich mich selbst sehe? Bin ich einmal der und einmal der? Und sein Fazit, letztlich ist es gleichgültig, wie mich andere beurteilen und wie ich mich selbst sehe, sondern er sagt das Entscheidende: Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott. Das war sein Fazit. Also, wie bin ich, hängt mit der Frage zusammen, wer bin ich? Und da sind wir bei der Frage, wie Gott uns Menschen sieht. Und da kommen wir an den Anfang der Bibel. Das Erste, worüber ich etwas sagen möchte, der Mensch, Gott sieht den Menschen als sein Ebenbild. Im sogenannten Schöpfungsbericht heißt es in 1. Mose 1, 26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und Vers 31, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Das Fazit über der Schöpfung, über den Menschen, sehr gut. Damit können wir die Frage beantworten. Der Mensch war sehr gut, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, sondern von dem einen, von dem Guten, von Gott selber herkommt. Deshalb kann uns auch diese Frage, wer bin ich, kein Mensch beantworten. Wenn es um Gut und Böse geht, dann denken wir meist in moralischen Kategorien. Beurteilen einen Menschen danach, ob er Gutes oder Böses tut, dann ist er ein guter oder ein böser Mensch. Gott denkt nicht zuerst in moralischen Kategorien, sondern die Frage von Gut und Böse ist aus der Sicht Gottes eine Beziehungsfrage. Wem vertraue ich? Darum geht es. Wie stehe ich zu Gott? Der Mensch als Ebenbild von Gott geschaffen, berufen zur Gemeinschaft mit ihm, ist kein Zufall, sondern Wille Gottes. In ihm kommen Gottes geniale Gedanken zum Ausdruck. Ich danke dir, dass ich auf eine wunderbare Weise geschaffen bin. Und Gott gibt dem Menschen paradiesische Umstände. Friede, Freude, Eierkuchen, könnten wir sagen. Das ist zunächst einmal das Fazit. Der Mensch war sehr gut. Gut, weil er in der Beziehung zu Gott lebte, von ihm herkam, mit ihm sprechen konnte, in den Verhältnissen leben konnte, die Gott ihm geschenkt hatte im Paradies. Aber der Mensch blieb nicht gut. Und das ist das Problem. Nach 1. Mose 1, da kommen wir zum Zweiten, was Gott über den Menschen denkt, wie er ihn einschätzt, nämlich als Rebellen. Ich möchte lesen aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 7. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragt die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem einen Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Was hat es auf sich mit der Schlange? Ging es hier um ein Tier? Ging es hier um jemand, der als Person sich wie eine Schlange verhielt? Darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Sondern was mir wichtig geworden ist in Bezug zu dem Thema, an dem, was die Schlange sagt, wird deutlich, wer aus ihr redet. An dem, was die Schlange sagt, wird deutlich, wer aus ihr redet. Da erfahren wir, es gibt nicht nur das Böse, sondern es gibt den Bösen. Den Widersacher Gottes, der auch Teufel und Satan genannt wird. Er selbst hat gegen Gott rebelliert und setzt alles daran, den Menschen auch zum Widerstand gegen Gott zu verführen. Seine Mittel sind vor allem, dass er Zweifel sät und Fürsorge vortäuscht. Zweifel am Wort Gottes, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und wenn ihr euch über sein Verbot, sein Gebot hinwegsetzt, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann werdet ihr erst zum Ziel kommen. In euch steckt noch viel mehr. In einem hatte der Teufel recht: Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Indem Eva dem Versprechen des Teufels mehr Vertrauen schenkte als Gott, löst sie sich von der Quelle des Guten, von der Quelle des Lebens, von Gott. Sie entschied sich für das Böse und den Bösen, indem sie ungehorsam wurde. Das nennen wir Sünde. Ich möchte es so definieren: Sünde heißt, Gott das Vertrauen aufzukündigen. Sünde heißt, Gott, dem Schöpfer, das Vertrauen aufzukündigen. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Wir erleben, statt Liebe zu Gott gibt es Heidenangst. Statt Liebe zu Gott gibt es Heidenangst. Am Anfang der gute Mensch, sehr gut in der Gemeinschaft mit Gott. Dann die Verführung und mit der Verführung die Angst. Heide ist ja jemand, der ohne Gott lebt. Und hier wird deutlich: Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Aber anstatt glücklich zu sein, erfahren wir hier von der Angst des Menschen. Statt Gemeinschaft mit Gott nun Scham, statt Paradies Verbannung. Der Mensch als Gottes Ebenbild wird zum Rebellen, wird zum Unmenschen. Gott hat zum zweiten Mal ein Urteil über den Menschen gesprochen, nämlich in 1. Mose 6. Dann geht es vor der Sintflut um die Beurteilung Gottes. 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, böses tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen und mit ihnen die Tiere wieder vernichten, sagte er. Es wäre besser, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. Es gibt nicht nur beim Menschen Reaktionen, sondern es gibt auch bei Gott Reaktionen. Vertrauensbruch. Darüber klagt er. Er beschenkte den Menschen und der Mensch glaubte dem Widersacher, glaubte dem Teufel mehr. Das ist Majestätsbeleidigung. Im ersten Gebot heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und genau das geschah hier. Das Evangelium ist hier aber nicht am Ende, weil Gott nicht am Ende ist mit dem Menschen, denn von ihm sagt die Bibel, dass er nicht den Tod, nicht die Hölle für den Sünder will, sondern er macht ihm ein Lebensangebot. Und in Römer 5 geht es darum, der Mensch, der gut war, kann neu werden. Trotz des Vertrauensbruches. In Römer 5, Vers 18 und 19, da schreibt Paulus, es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle von Gott freigesprochen werden. Der Sohn Gottes wird Mensch, entscheidet sich anders als Adam und Eva. Er gibt den Versuchungen des Teufels nicht nach, sondern er tut das, was wir nicht konnten, nämlich für die Sünde bezahlen. Sünde, dass Menschen Gott das Vertrauen entzogen hatten, dass sie meinten, ich kann ohne Gott leben. Ich brauche seine Hilfe nicht, ich muss nicht zu Kreuze kriechen. Ich habe hier eine Spruchkarte, nochmal von Dietrich Bonhoeffer, ein Wort. Da heißt es, nicht Religion macht uns gut vor Gott, sondern Gott allein macht uns gut. Seine Tat ist's, auf die es ankommt. Nicht Religion macht uns gut vor Gott, sondern Gott allein macht uns gut. Seine Tat ist's, auf die es ankommt. Viele Menschen wollen durch Religion Gott gefallen. Religion heißt, wir bringen Gott etwas. Wir tun Gutes. Wir setzen uns für Gott ein. Dann muss Gott mit uns zufrieden sein. Das sind menschliche Gedanken und Gott spielt nicht mit. Gott will keine Religion. Er will nicht zuerst, dass wir moralisch gut sind, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen. Dass er der Herr und Führer meines Lebens ist, das ist das Entscheidende. Und nicht durch Anstrengung, mehr Gutes zu tun, werde ich gut, sondern durch die Beziehung. Deshalb, es können auch Nicht-Christen viel Gutes tun. Und es steht uns überhaupt nicht an, das mies zu machen. Aber ist es auch von Gottes Sicht her, sind sie damit gute Menschen? Ich glaube, in dieser Spannung stehen wir. Und viele sind darüber verzweifelt, dass sie sich sehr anstrengen, aber nie die Gewissheit haben, dass Gott sie angenommen hat, dass sie vor ihm bestehen können. Ich finde es so schön, dass ich nicht ständig darüber nachdenken muss, ob ich ein guter Mensch bin. Und dass ich auch nicht ständig darüber nachdenken muss, was fehlt noch am guten Menschen, sondern dass ich nach dem Motto leben darf, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das heißt also, ich darf frei sein von dem Zwang, Gott etwas beweisen zu können. Dass ich durch mein Leben vor ihn trete und sage, eigentlich bin ich doch ein ganz guter Kerl. Und viele Menschen denken so, dass sie sagen, ich habe da noch keinen umgebracht und ich tue viel Gutes, da kann Gott mit mir zufrieden sein und wenn er das nicht ist, dann ist das sein Problem. Wenn es um das Böse geht in der Menschheit, das durch Menschen geschieht, dann möchte ich einige Namen nennen. Nero, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Bin Laden. Die Reihe ließe sich noch lange fortführen. Oder einige wenige Beispiele für boshaftes Verhalten. Krieg, das Wolfsgesetz, der Stärkere tötet den Schwächeren. Wenn wir an das Elend in Syrien und im Irak denken, da verdienen sich auf der einen Seite die Waffenproduzenten dumm und dämlich und Menschen, die mit den Waffen umgehen können, Terroristen, knechten ein ganzes Volk. Frauen und Kinder sind auf der Flucht. Menschen werden um ihres Glaubens willen ermordet. Oder wenn wir an die Entwicklung der Atombombe denken, die Vergasung von Menschen im Dritten Reich, den Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung von Frauen oder dass Ehepartner manchmal einander das Leben zur Hölle machen. Nur einige Beispiele. Nun könnten wieder Leute sagen, das trifft aber auf mich nicht zu. So schlimm bin ich nicht wie ein Hitler. Ich bin schon ganz gut. Dann ist immer die Beziehungsfrage noch nicht geklärt. Dann sind wir wieder bei der Moral. Gut oder böse als moralische Kategorie. Das Schöne ist, ich darf es zugeben, Matthias Schmidt ist kein guter Mensch. Ich würde sagen, Halleluja, ich muss es auch nicht versuchen zu beweisen. Wenn ich ehrlich bin mit mir selber, dann bin ich so froh, dass davon nicht meine Zukunft abhängt. Auch nicht davon, ob Menschen mich als gut ansehen. Oft ertappe ich mich bei dem Gedanken. Das wäre aber schön, wenn du gelobt würdest. Wenn Leute dich ansprechen, was du gut gemacht hast. Vor Gott. Oder ich würde sagen, Gott kostet das ein müdes Lächeln. Wieder nochmal gesagt, Gottes Gnade ist es, dass noch so viel Gutes in der Welt geschieht. Und das wollen wir nicht matig machen. Aber wenn es um die Frage geht, ob ich vom Wesen her gut bin oder nicht, dann sind wir bei der Beziehungsfrage. Und deshalb, von diesem Text her, gibt es die eine Lösung, der Ungehorsam des einen, der Gehorsam von Jesus. Für mich ist er ans Kreuz gegangen, hat die Brücke zu Gott gebaut, gibt mir die Möglichkeit, die Beziehung wieder aufzunehmen. Vielleicht ist es wieder einmal dran, darüber nachzudenken. Wie steht es mit der Beziehungspflege zu Gott? Oder vielleicht gibt es auch jemanden, der schon noch in die Richtung gedacht hat, so schlimm bin ich ja nun doch nicht, dass ich zu Jesus kommen muss und kapituliere. Es kann einem Menschen nichts Besseres passieren, als zu sagen, hier bin ich, so wie ich bin, mit allem, was ich getan habe, ob böse oder gut, ich brauche dich und ich möchte, dass du mein Herr bist. Ein Beispiel aus der Geschichte unserer Gemeindebewegung, Georg Müller. Viele christliche Schulen sind nach ihm benannt. Das hat durchaus einen Grund. Georg Müller hätte sich in seiner Kindheit und Jugendzeit niemals als guter Mensch bezeichnet. Sein Vater war Steuereinnehmer und schon mit 10 Jahren erleichterte der Georg seinen Vater um manches, was er an Steuern einnahm. In der Rückschau konnte er sagen, mit 10 Jahren war ich ein notorischer Dieb und ein notorischer Lügner. Mit 14 Jahren spricht er davon, dass der Alkohol sein Leben mitbestimmte. Als seine Mutter starb, war er betrunken. Dann ging er auf Wanderschaft, indem er sich in Hotels einmietete, ohne zu bezahlen. Wurde irgendwann erwischt, kam ins Gefängnis und studierte Theologie. Schon ganz schön interessant. Damals in Halle gab es 900 Theologiestudenten, aber kaum einen Frommen. Es gab einen Professor, der hieß Tholuck, und über den hatte man einen Spruch sich ausgedacht. Tholuck seufzt und Tholuck betet, aber es wird weiter gesoffen. So sah es unter den Theologiestudenten aus. Eines Tages kommt er in einen Hauskreis, in das Haus eines ganz einfachen Mannes. Wie der betete, das hat ihn umgehauen. Und wie freundlich er zu ihm war. Und wie er das Wort Gottes verehrte, das hat ihn nachdenklich gemacht. Diese Freundlichkeit eines einfachen Menschen hat er in Verbindung gesetzt zu seinem theologischen Wissen, das ihn nicht davon abgehalten hat, wirklich als Schluffi zu leben, alles andere als ein guter Mensch zu sein. Das beschämte ihn und dann kam die radikale Wende. Dann hat er Jesus in sein Leben eingeladen und das hatte Folgen. Ich kann die nicht alle aufzählen. Er ist in die Geschichte eingegangen als Waisenvater. In England, bei der Industrialisierung, blieben viele Kinder auf der Strecke. Beide Eltern mussten arbeiten. Manche starben unter den Arbeitsbedingungen. Es gab viele Waisenkinder. Und Georg Müller führte eine Schule für diese Kinder ein und baute Heime für sie. Am Ende seines Lebens waren es 2000 Kinder, die in seiner Einrichtung lebten. Mit 70 Jahren begann er seinen Reise- und Evangelisationsdienst, der ihn durch viele Länder der Welt führte, unter anderem auch nach Deutschland. Dass wir heute hier in Wiedenest eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, sprich Brüdergemeinde haben, liegt unter anderem an Georg Müller. Das waren die Anfänge. Ein Mann, von dem wir sagen würden, alles andere als ein guter Mensch. Er lebt durch die Beziehung zu Jesus eine Umkehr und die Folge davon, er kreist nicht mehr um sich, sondern aus Dankbarkeit Gott gegenüber diente er vielen Menschen. In jungen Jahren war er krank und als er 92 Jahre war, sagt er, meine Stimme ist heute viel kräftiger, ich bin gesund und predige jede Woche vor 2.000 bis 3.000 Menschen. Das ist nicht der Maßstab. Lasst euch nicht unter Druck bringen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich an Georg Müller denke. Am Anfang hätte niemand gesagt, ein guter Mensch. Und am Ende profitierten so viele Menschen und wir heute davon, dass er die Beziehung mit Jesus aufnahm. Und deshalb gute Werke tat, nicht aus religiösen Erwägungen, nicht damit er Gott gefallen sollte, sondern weil er Gott dankbar war. Was bleibt? Bist du ein guter Mensch? Bist du ein neuer Mensch? Wenn nicht, kannst du es heute werden. Einfach Jesus sagen, ich habe erkannt, dass ich ohne dich lebe. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Und ich habe erkannt, dass du das am Kreuz für mich getan hast, was ich nicht konnte. Nämlich die Beziehung zu Gott zu knüpfen. Und ich übergebe dir jetzt mein Leben. Du sollst mein Herr sein. Oder dass wir es uns neu sagen. Ich muss in der nächsten Woche nicht ständig die Frage stellen, ob ich ein guter Mensch bin, sondern ich darf dankbar auf meinen Herrn blicken, der mich gebrauchen will durch seinen Geist. Dann ist es Gottes Werk und dann bin ich durch ihn gut, aber nicht von mir aus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.